Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Wenn anti-israelische und antisemitische Demonstrationen in Berlin aufmarschieren, ist mein heutiger Gast nicht weit. Sie stellt sich dann mit einem Schild in der Hand dem Hass entgegen. Für dieses Engagement gegen Antisemitismus muss sie sich aber so einiges an Beschimpfungen anhören. Das Wort Ratte gehört da noch zu den harmloseren Begriffen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Caroline Preißler.
Vielen Dank. Ich bin sehr gerne bei Ihnen.
Frau Preißler, ich habe schon gesagt, Sie sind ja vor allem dafür bekannt geworden, dass Sie so als wackere Einzelkämpferin sich dagegen solche Hassdemos stellen in Berlin. Diese Demos, zu denen kommen wir gleich, aber alles beginnt ja mit dem 7. Oktober 2023, mit den Massakern, die dort in Israel verübt wurden. Wir haben alle noch den Tag eigentlich im Kopf. Wir haben die Nachrichtenlage, die sich dann so entsponnen hat. Videos gingen im Netz rum, Bilder gingen rum. Erste Frage, Frau Preißler, wie haben Sie den 7. Oktober damals erlebt?
Ich war am 7. Oktober vormittags mit Parteifreunden verabredet. Und als die Nachrichten eintrudelten, war ich also mit Freunden unterwegs. Und wir haben uns tatsächlich in den Armen gelegen und haben gehofft einfach dann stundenlang, dass das kein weltveränderndes Ereignis wird. Und dann wurde es doch ein weltveränderndes Ereignis und die Nachrichten rissen gar nicht mehr ab. Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich mit Freunden an dem Tag zusammen war und da nicht alleine.
Jetzt war es ja so, dass die schrecklichen Bilder aus Israel das eine waren, was rumging. Die Terroristen hatten ja auch gefilmt, also es gab ja auch tatsächlich Videoaufnahmen. Das andere waren sehr verstörende Bilder, nämlich von feiernden Menschen, unter anderem auch in Berlin. Als Sie das gesehen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Es ist ja nicht neu, dass bestimmte Ereignisse in Berlin, in, sagen wir mal, in der Sonnenallee oder in einem bestimmten Kiez Reaktionen auslöst, die uns verstören. Das war auch vor dem 7. Oktober so, doch an dem Tag hat sich ganz viel verändert, auch für meine Freunde, also auch für meine muslimischen Freundinnen und natürlich eben auch gerade für meine jüdischen Freundinnen und Freunde, denn ich habe einen Freund, der ist mit seinem Sohn immer zum Frühstück zu einem bestimmten arabischen Café und Händler gegangen und dann hat der eben an dem Tag Baklava verschenkt. Er stand mit seinem Sohn dort als Jude und sprach zu seinem jahrelangen Morgen, weiß ich, was der da eben gekauft oder gegessen hat, also zu seinem Frühstücksbegleiter, seinem jahrelangen Frühstücksbegleiter. Warum feierst du tote Menschen? Und er sagt, er konnte seitdem eben auch da nicht mehr hingehen. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Auch meine Nachbarin, die ist Muslima und man wusste jetzt ziemlich schnell, dass da eben auch Frauen entführt wurden und was mit den Frauen geschehen ist. Und die ist Gynäkologin und hat genug damit zu tun, iranische Frauen erst zu versorgen, wenn die endlich in Deutschland sind, nachdem sie sexualisierte Gewalt erlebt haben im Iran oder auf der Fluchtroute. Und jetzt sieht sie, wie ihre muslimischen Geschwister schon wieder Frauen misshandeln. Für die ist das unbegreiflich. Also ich glaube, es ist ein großer Ruck auch durch die Gesellschaft gegangen. Und das spricht ist natürlich nicht nur für Berlin so. Es gilt, glaube ich, für die ganze Zivilgesellschaft.
Ja, das ist ein Thema, wie wir ja viele jetzt auch in letzter Zeit und in den letzten Jahren erlebt haben, die ja ganz schnell einen Riss durch die Gesellschaft, aber auch durch Freundeskreise, Bekanntenkreise, Kollegenkreise durchschlagen, so nach dem Motto, auf welcher Seite steht man da? Haben Sie das auch bei sich im Bekannten, im Freundeskreis gemerkt?
Also im Freundeskreis stehen alle hundertprozentig hinter den Opfern des 7. Oktobers. Da gibt es kein Also kein Menschen, der das in Frage stellt, was da passiert ist, ist das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann und ist verachtenswert. Und deshalb gibt es also in meinem Freundeskreis da nichts und auch in der Familie nicht. Immerhin bin ich tatsächlich aus einer Familie, die Mitverantwortung trägt, als deutsche Familie für den Holocaust. Und also meinen Freunden geht es genauso. Wir wissen ganz genau, wo unsere Fehler in der Vergangenheit lagen. Wir wollen nie wieder. Im Bekanntenkreis merke ich das schon. Also gerade so im intellektuellen, linken Bekanntenkreis, den man noch so aus Studienzeiten oder so kennt, da merke ich schon, dass es dieses Ja-Aber gibt. Und auch, ich bin ja auch Lehrbeauftragter dann als Juristin, also auch an den Universitäten, wenn ich an Veranstaltungen teilnehme, da gibt es schon ein linkes Spektrum, was nicht nur, sagen wir mal, israelkritisch ist, so wie wir hoffentlich immer alle israelkritisch sind, so wie wir auch immer alle deutschlandkritisch sind und so wie wir hoffentlich immer alle kritisch sind, sondern da gibt es eben auch welche, die antisemitisch sind, strafantisemitisch und strafantiisraelisch. Und gerade in der, naja, in der akademischen Welt macht es mich betroffen, denn es gibt auch genug andere Szenen, also zum Beispiel eben die rechtsradikale Szene, von der wir schon immer wussten, dass es dort straffen Antisemitismus gibt, die ich inzwischen seit fast 40 Jahren beobachte und mich da mit dem Antisemitismus beschäftige, gibt es eben auch eine islamistische antisemitische Szene und die gab es auch vor dem 7. Oktober, aber die hat nach dem 7. Oktober so viel Fahrt aufgenommen und so viel Zuspruch aus dem rechtsextremistischen, aber vor allem aus dem linken und nicht nur linksextremen Spektrum bekommen. Das heißt, da laufen Menschen mit, Sozialarbeiter, Kindergärtnerinnen, Menschen, zu denen, wo ich früher gesagt hätte, wenn meinen Töchtern unterwegs was passiert, sprecht die an, bittet sie um Hilfe und jetzt stehen die dort, äußern sich absolut erbarmungslos zu bis heute festgehaltenen Geiseln. Das beschäftigt mich schon sehr und das sollte uns, glaube ich, alle beschäftigen, dieses zweierlei Maß, wenn wir auf einmal das Opfer nicht mehr sympathisch finden. Wenn es Leute gibt, die also finden, Juden verdienen keinen Schutz, dann sollten wir alle nachdenklich werden. Das beschäftigt mich schon sehr.
Jetzt war es so, direkt nach den Anschlägen gab es eine irrsinnig große Solidarität mit Israel. Das hat sich dann, als dann die Militäroperation in Gaza begann, gefühlt sehr gewandelt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe das gar nicht so schnell wahrgenommen, wie das die Juden wahrgenommen haben. Ich war, ja, logischerweise, ich treffe im Augenblick sehr viele Juden, die mir erzählen, dass sie es fast auf den Tag genau festmachen können. Wann aus dieser Betroffenheit und aus diesen Mahnwachen, aus diesem Menschenmeer am Brandenburger Tor ganz schnell Down, down Israel wurde, mit Hunderten und teilweise sogar Tausenden Versammlungsteilnehmer. Also die wissen es noch viel mehr als ich. Aber ich würde auch schon sagen, innerhalb einer Woche bröckelte diese Solidarität, weil auch in Deutschland es immer darum geht, dass Juden toll sind, wenn sie tot sind. Dann kann man nämlich gedenken, dann kann man im Januar gedenken, dann kann man im November gedenken und dann muss man sich nicht damit beschäftigen, ob Juden sympathisch sind, ob sie schutzwürdig sind, ob sie Menschenrechte haben, einfach wie jeder Mensch. Das ist mir sehr schnell aufgefallen, aber nicht halb so rasant wie den Juden, mit denen ich mich treffe, die sagen, sie fragen sich spätestens, sagen wir mal, dem 9. Oktober, ob in Deutschland jemand für sie auf die Straße ginge, wenn sie wegblieben. Ich habe eine Frau getroffen, die war älter als ich und hat gesagt, ich bin Jüdin, ich bin Deutsche. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wenn mich jetzt einer verschleppt, wer von meinen Freundinnen, wer von meinen Nachbarn geht auf die Straße und fordert meine Freilassung oder hacken die mich einfach ab? Und das macht mich ja sprachlos, dass wir Menschen abschreiben.
Ist denn Deutschland für Juden ein sicheres Land, Frau Preißler?
Ich würde gern ja sagen. Ich bin nämlich Demokratie-Lobbyistin und liebe mein Land wirklich sehr und würde gerne sagen, dass es so ist, aber ich kann ja nur für mich sprechen und nicht für die, die Juden sind und die das empfinden und die das erleben und die nicht wie ich zu einer Veranstaltung gehen und hinterher nach Hause gehen und dann sicher sind, sondern die eben, weil sie jüdisch sind, 24/7 ihr ganzes Leben lang permanent angegangen werden und die verlassen zum Teil jetzt Deutschland. Ich kenne Menschen, die verlassen Deutschland, weil es für sie nicht mehr sicher ist. Und das sollte die Antwort sein. Ich kann sagen, ich fühle mich sicher. Ich kenne den Rechtsstaat aus verschiedenen Perspektiven und ich liebe ihn und ich fühle mich sicher. Aber ich bin eben auch nicht Angehörige einer Minderheit, einer religiösen Minderheit, die aktuell verfolgt wird und wenig Schutz erhält. Mir schreiben Jüdinnen, was mit ihren Anzeigen passiert, wie man sie behandelt, was die Schulkinder erleben. Und ich war letztens bei einer Versammlung. Wir kommen ja gleich dazu. Ich gehe zu umkehren antisemitischen Versammlungen und halte dort Gegenrede. Und bei so einer Versammlung war ich da, gab es aber einen Bürgersteig. Auf dem Bürgersteig waren ganz normale Passanten, die liefen vorbei. Und es ist für Passanten sicherlich manchmal verstörend, wenn man dann sieht, wie dort antisemitische Slogans gerufen werden. Blut spielt immer eine große Rolle, Kinder spielen eine große Rolle. Und da wird also ist auch viel Lärm und so. Und ich stehe mit meinem Plakat da und dann läuft eine Familie an mir vorbei. Und dann Mutter mit Kindern, ich erinnere mich nicht, ob der Vater dabei war. Auf jeden Fall eine Frau mit zwei Kindern, vielleicht der Junge, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Und dann kommt sie auf mich zu und sagt, vielen Dank, dass Sie hier stehen. Ich danke Ihnen. Und das ist schön, sowas zu hören. Und deswegen habe ich mich auch bedankt und sage ich vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes und sicheres Leben. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Dann kommt der kleine Junge, der wie gesagt 9 oder 10 Jahre alt ist, auf mich zu und sagt, ja, aber wo? Wo sind wir sicher? Und der hatte tränennasse Augen und sagt, aber wo sind wir sicher? Denn der hatte ja vorher diese Versammlung gesehen. Und stellen Sie sich das doch mal vor, das wäre Ihr Kind oder meins. Da ist ein 9-jähriges Kind. Die sprachen 1a Deutsch, ja. Die sind ganz offensichtlich Juden gewesen. Gehe ich davon aus, oder zumindest, oder fühlten sich jedenfalls von der Versammlung verunsichert und er sagt zu mir, aber wo sind wir sicher? Und wie muss sich die Frau gefühlt haben, die Verantwortung für diese beiden Kinder hat und die selbstverständlich ihre Kinder liebt und beschützt und wahrscheinlich beschützen würde bis zum letzten Atemzug in dem Land, in dem sie eben auch zu Hause ist? Ich glaube, das war so ein ganz großer Schlüsselmoment für mich, dass Menschen, die so lieben und leben wie Sie und ich, die atmen, deren Blut rot ist, deren Leben ihr Leben ist, die mit uns bei Rewe und all die an der Kasse stehen, dass die abends nach Hause gehen und sich die Kinder nicht sicher fühlen und die Mutter nicht weiß, ob sie ihre Kinder immer beschützen kann. Das fand ich ganz schrecklich.
Jetzt gab es ja auch damals deutsche Opfer und auch entführte Deutsche. Wir haben Anfang vergangenen Jahres gesehen, dass es möglich ist, in Deutschland zigtausende, zehntausende Menschen innerhalb von kurzer Zeit zu mobilisieren. Frage Frau Preißler, warum war es offensichtlich nicht möglich, Zehntausende oder in Deutschland Hunderttausende Menschen auf die Straße zu kriegen, um sich zum einen gegen den Judenhass an sich auszusprechen und zum anderen für die entführten und/oder ermordeten deutschen Opfer.
Sprechen Sie was an. Ich weiß nicht, wie Ihre Sendung funktioniert, wann die ausgestrahlt wird, aber die größte noch lebende Geiselgruppe der bis heute entführten 59 Personen, das sind unter den Lebenden die deutschen Staatsbürger. Es fehlen deutsche Staatsbürger und es gibt keinen Aufschrei. Es laufen keine keine Demonstrationszüge durch unsere Straßen und niemand empört sich. Caroline Bohl ist entführt und ermordet worden, eine Berlinerin. Shani Luke, eine deutsche Staatsbürgerin, ist ermordet worden und verschleppt worden und ihr Körper wurde zur Schau gestellt, ihr geschlagener und gedemütigter und halb entkleideter Körper ist zur Schau gestellt worden. Und Familie Bibas, die rothaarigen, wunderbaren Kinder, Kfir und Ari und die Mutter Shiri Bibas sind deutsche Staatsbürger. Sie sind ermordet worden und es gibt keinen Aufschrei. Also ich habe schon wieder Ihre Frage vergessen. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir als Gesellschaft es schaffen, also nach diesen Dingen einfach zum Alltag überzugehen, dann sind wir eine absolut verrottete und ethisch verkommene Gesellschaft. Mit unserem Land ist es nicht weit her, wenn wir nicht aufbegehren, wenn unsere Staatsbürger verschleppt, ermordet, erdrosselt, erschlagen und gedemütigt werden. Und leider ist es zurzeit so. Sie hören wahrscheinlich im Hintergrund gerade Geräusche. Irgendein Kind
Habe ich nicht gehört,
läuft hier
nee.
gerade im Hintergrund rum. Ich bitte um Entschuldigung.
Alles gut, alles gut. Um Ihre Frage zu beantworten, zum einen innerhalb der nächsten Tage wird sie ausgestrahlt und zum anderen, die Frage war gewesen, warum kriegen wir es hin oder warum kriegt man es in Deutschland hin, aber tausende Menschen auf die Straße zu bekommen für Großdemos, zum Beispiel, es waren ja da die Korrektivberichterstattung der Anlass gewesen letztes Jahr, aber nicht wenigstens halb so viele, eben um dagegen zu demonstrieren, wie sich der Judenhass breit macht und eben wie es deutsche Opfer gibt inzwischen.
Ich glaube, dass natürlich bei bestimmten Demonstrationen wir uns alle einig sind. Also, dass die Schnittmengen bei bestimmten Demonstrationen groß sind. Ich nehme mal was, was noch nicht so weit her ist, sagen wir mal 8. März, Frauenrechte. Zumindest die Hälfte der Gesellschaft findet es gut, dass Frauen Rechte haben. Und ich gehe mal davon aus, auch ein bisschen mehr als unsere Gesellschaft. Und deswegen sind Frauentagsdemonstrationen gut besucht. Wenn dann aber, es sagen wir mal jetzt verengen wir mal die Message und sagen jüdische Frauen, dann haben die eben einfach eine geringere Lobby und im Augenblick ganz, ganz wenig Lobby, weil bestimmte Organisationen, die sonst zum 8. März aufrufen, sagen wir mal typische feministische Organisationen, auf einmal ganz leise sind. Das kennen wir schon. Die waren schon übrigens auch ganz leise, als ukrainische Frauen in Butscha niedergemetzelt, vergewaltigt wurden und deren Kinder verschleppt wurden. Diese Feministinnen schweigen eben jetzt auch. Also es gibt ganz offensichtlich Unterschiede in der Beurteilung von Sachverhalten und wir nennen das bei der Antisemitismusforschung heißt das, es gibt Doppelstandards. Und diese Doppelstandards gelten ganz offensichtlich bezogen auf Israel und bezogen auf Juden.
Sehr beunruhigend.
Ja, und ich glaube, es hat auch noch ein bisschen was damit zu tun, wer als Organisation immer solche Demonstrationen mitträgt. Ja, ich werde ganz oft gefragt, warum ich keine Demonstrationen anmelde, sondern eben den Weg wähle, den ich wähle. Und dann erkläre ich das, aber man merkt eben, es gibt eben Organisationen, zum Beispiel Gewerkschaften oder kirchliche Organisationen, die Versammlungen anmelden können und dann laufen sehr viele mit. Und dann gibt es also noch, dann gibt es noch Vereine, was hatten Sie vorhin gesagt, Korrektiv zum Beispiel, die sich mit bestimmten Themen wie zum Beispiel Rassismus beschäftigen. Und es gibt sehr viele Vereine, die sich dafür einsetzen, dass wir interkulturelles, gutes Miteinander haben. Und wenn dann diese Vereine alle aufrufen, dann gehen eben sehr viele Leute auf die Straße. Und ich sehe diesen Mangel, dass also ganz offensichtlich Menschen, die wenig Ahnung vom Judentum haben, die wenig Berührungspunkte haben, die vielleicht niemanden verloren haben, dann einfach mit ihrem Hintern auf dem Sofa sitzen bleiben, weil es mal nicht ihre Schwester ist, die da entführt ist. Und das gibt mir schon, ich finde, das ist für eine Gesellschaft ein ganz schönes Armutszeugnis.
Es hat nach dem 7. Oktober nicht lang gedauert, Frau Preißler. Da gab es Demos. Anti-israelische Demos, wer es gut meint, sagt pro-palästinensische Demos. Sie waren mitunter auf jeden Fall auch antisemitische Demos. Als Sie das das erste Mal gesehen haben, was haben Sie sich da gedacht, wie haben Sie sich da gefühlt?
Ich bin hingegangen, also wusste ich ja, was mich erwartet. Und zwar, nachdem diese Baklava-Partys stattgefunden haben, gab es dann angemeldete Versammlungen und Demonstrationen. Und deshalb bin ich hingegangen und wusste also, was mich erwartet. Und meine Idee war eigentlich, die Menschen haben ja melden ja auch eine Versammlung an, weil sie ein Anliegen haben. Geh hin, sei wertschätzend und wecke Empathie für Israelis, die sich gerade selbst verteidigen, die in einer schwierigen Lebenslage sind und 250 Menschen noch vermissen. Ja, und also das war ja auch zu einer Zeit, wo noch gar nicht alle identifiziert waren von den Toten und so weiter und so fort. Und dann komme ich dorthin und es gab Angehörige, also Menschen, die Angehörige in Gaza hatten. Und jetzt hatte praktisch die Verteidigung Israels begonnen. Es gab also erste militärische Reaktionen Israels auf diesen Menschenrechts- und völkerrechtswidrigen Überfall. Und die waren natürlich vor Angst außer Rand und Band, weil sie Angehörige, sagen wir mal, in Gaza hatten, Gazastreifen hatten. Und dann gab es eine ganz große Personengruppe, die keine arabischen Wurzeln hat, sondern, sagen wir mal, türkische, urdeutsche, linke Menschen, die also aus solidarischen Gründen da waren für die palästinensische Sache. Und die verweigerten den Israelis und den Juden einfach jede Empathie, jedes Mitgefühl. Und ich habe mit einem Mann habe ich von der ersten Versammlung bis heute immer wieder Gespräche, weil es ein Anmelder ist. Der Mann ist über 70 und hat hier in Berlin eine Autovermietung. Und der hat Angehörige in Gaza. Und der hat in diesen Monaten, in denen ich ihn sehe, wirklich unfassbar an Gewicht verloren, ist gealtert, es geht ihm richtig schlecht. Also ich bin mir ganz sicher, dass der leidet. Der ist nie auf die Idee gekommen, nach mir zu schlagen. Manchmal kommt er und hält eine Flagge ganz nah vor meine Nase. Also es stört, ist schon klar, das nervt den, dass ich da bin, aber wir reden auch ganz viel. Aber diese Gewaltexzesse, die gehen ganz oft von Menschen aus, denen ehrlich gesagt jeder einzelne Palästinenser Schnurzpiepe ist. Die sind dort, um Krawall zu machen, um die Situation auszunutzen, um Deutschland zu destabilisieren, um gegen Juden zu hassen. Und die nutzen die Schwungmasse, ein legitimes Anliegen, nämlich eine Verwässerung im Nahen Osten. Die benutzen ein legitimes Anliegen, um unsere Gesellschaft kaputt zu machen und Antisemiten sein zu können. Und die sehe ich eben auch.
Wir knüpfen da gleich an, nur gehen wir mal einen Schritt zurück. Man kennt sie heutzutage vor allem als die Frau, die einsam und tapfer nebendran steht, Schild in der Hand. Meistens steht sowas drauf wie Rape is not resistance, also Vergewaltigung ist kein Widerstand, oder so das andere, Believe Israeli Women, also glaubt israelischen Frauen zum Beispiel. Als sie das erste Mal da standen, zwei Fragen. Erstens, was hat sie motiviert, mit so einem Schild dahin zu gehen? Und zweitens, als Sie das erste Mal dann da standen, wie haben da auch die Demonstranten auf Sie reagiert? War da gleich eine Feindschaft da oder war das erstmal so abwartend? Wie war das damals?
Also die Idee mit dem Schild, die mache ich schon häufiger. Ich war früher auch bei NPD-Demos mit einem Schild dagegen und später dann auch bei delegitimierenden oder Querdenken-Demos mit einem Schild. Und dadurch hatte ich schon eine Idee. Eigentlich ist es so, dass ich mir etwas suche, was der kleinste gemeinsame Nenner sein könnte, um dort dann ein Gesprächsanlass zu sein. Also dass ich mir was aussuche, wo wir, sagen wir mal, Konsens herstellen können, nämlich zum Beispiel vergewaltige einfach keine Frauen. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig und ich verzichte meistens auch auf Sachen, die sehr provozieren können. Ja, also versuche zu schweigen und erstmal bis zu Ende zuzuhören und so weiter. Und nehme extra auch Blumen mit, weil ich immer denke, Blumen sehen lieb aus. Ich will ja niemanden aufwühlen, sondern das Gespräch führen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz oft. Denn ja, es schlägt mir Hass entgegen und es ist auch kein schönes Gefühl. Aber erstens, ich weiß ja, dass ich dahin gehe und dass man dort nicht unbedingt auf mich wartet, zumindest bei den ersten Versammlungen. Und zum anderen glaube ich auch, dass es jemanden geben muss, der das tut, der Rede und Antwort steht muss. Das war schon bei Corona so. Die Leute haben gedürstet nach einem Politiker, der sich ihnen stellt und der ihnen Rede und Antwort gibt. Und die waren alle im Lockdown als allererste und haben sich eben ganz oft gedrückt. Und jetzt ist es auch so, da sind Menschen, die sind aufgewühlt, manche haben ein berechtigtes Anliegen und andere wollen einfach nur alles kurz und klein schlagen. Und dann muss ein Politiker auf der Straße sein und muss dort für uns einstehen. Und deswegen finde ich schon, dass ich das machen sollte, wenn ich es doch kann.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben mit einem älteren Herrn wiederholt Gespräche geführt. Ergeben sich denn auch andere produktive Gespräche irgendwie vor Ort? Also über Beleidigungen und so sprechen wir gleich noch. Das geht ja dann auch, das verfolgt Sie auch bis ins Netz hinein. Aber gibt es denn da Leute, die wirklich den Austausch mit Ihnen suchen, das Gespräch mit Ihnen suchen?
Ja, das gibt es schon. Und ich glaube auch an die These, dass steter Tropfen den Stein höhlt. Es ist natürlich nicht so, dass die dann hinterher nach Hause gehen und sagen, okay, dann hasse ich jetzt keine Juden mehr. Das wird es nicht geben. Denn ich würde schon sagen, das verbindende Element ist, dass die Menschen, die dort sind, wirklich fest davon überzeugt sind, dass Juden ihnen Unglück bringen, ja. Das ist also wirklich so eine tief verwurzelter Antisemitismus ist schon da. Trotzdem führe ich die Gespräche und es kommen doch auch immer wieder Leute auf mich zu. Also gerade eben auch Leute, die gar keine Berührung mit Nahost haben. Frauen in meinem Alter oder ein bisschen älter, die aus dem linken Spektrum kommen und dann so, ich will nicht unhöflich sein, also so gebartigte, singende, tanzende Frauen so, die schon auch Kritik üben wollen an der Politik, an Israel, an mir und die dann eben doch das Gespräch suchen und sagen, sind wir uns dann einig? Zum Beispiel, dass also palästinensische Frauen unter der Geburt schreckliche Entbehrungen erleiden müssen, selbstverständlich. Also da sind wir uns ja, ich glaube, jeder wäre blöd, der nicht sehen würde, dass es also für eine Gebärende im Gazastreifen gerade keine optimalen Verhältnisse gibt. Dann sind die Frauen eigentlich schon mir zugewandt, weil sie immer denken, dieses Believe Israeli Woman würde bedeuten und den anderen nicht. Das ist ja Quatsch. Es geht ja darum, dass gerade ausschließlich israelischen Frauen nicht geglaubt wird und allen anderen schon. Selbstverständlich glaube ich auch palästinensischen Frauen. Und wenn die also ihre Situation beschreiben, sind wir uns absolut einig. Wir haben einen Dissens und das ist der Adressat. Ich bin der Auffassung, dass die palästinensischen Frauen sich an Hamas wehren müssen, denn Hamas sitzt unter den Krankenhäusern und agiert von dort aus und enthält diesen Frauen angemessene medizinische Versorgung vor und unterschlägt Hilfsgelder. Und die Frauen, die ich dort treffe, die hassen dafür aber Israel und nicht Hamas. Aber das Verbindende ist doch schon mal gut. Also wir sind uns einig, auch palästinensische Frauen brauchen als Gebärende, als Wöchnerin und so weiter, unsere Liebe und Fürsorge. Und da glaube ich, da kann man ansetzen und da freue ich mich dann, wenn ich mit diesen Frauen spreche. Deswegen, ja, es gibt ganz viele Gespräche, gerade kurz vorher, wenn die noch aufbauen und man so in kleinen Grüppchen da sitzt und steht. Und auch dieses immer wieder hingehen. Inzwischen werde ich von manchen Frauen auch erwartet, natürlich auch von denen, die ausflippen und sich fast überschlagen in ihrem Hass, aber eben auch von denen, die sagen, ja, haben Sie Zeit für ein Gespräch? Und dann mit mir beiseite gehen und mir eben sagen, sie freuen sich zum Beispiel über den ersten Geiseldeal, als so von Frau zu Frau. Also wie schön, dass viele Frauen zu Hause sind und so weiter. Und dann freue ich mich.
Wie ist das denn, wenn Sie sagen, gerade mit Frauen kommen Sie ins Gespräch, haben da schon so die Altlinken, möchte ich fast sagen,
Ja, es
Batik-Klamotten
war,
an?
ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, aber
Nein,
es
nein,
gibt
nein.
so ein bestimmtes Erscheinungsbild. Also mit der Kufia und so, dass man Rückschlüsse zieht
Was
auf
ich
die
fragen wollte,
Formulierung.
ist, wenn Sie sich mit Frauen unterhalten und Sie haben ja dann auch dieses Schild dabei gegen Vergewaltigung und es wurden ja auch Vergewaltigungen wirklich auch als Terror dort eingesetzt, wirklich, ne? Was sagen die denn eigentlich dazu?
Es gibt niemanden dort, der sagt, diese Vergewaltigungen haben stattgefunden. Das ist wirklich, das ist, und das ist mir schon wirklich noch im Jahresausgang 2023 hat mich das zutiefst erschüttert, dass da Frauen sind, intelligente Frauen, gebildete Frauen, Frauen, die ein Bildungssystem hier in Deutschland genossen haben, die dann sagen, also das waren dann amerikanische Schauspielerinnen, das ist nämlich gar nicht passiert. Oder das ist alles erfunden, denn es ist so, dass Hamas ja nicht nur diese Videos ins Netz gestellt hat, sondern dass es ja auch Augen- und Ohrenzeugen gibt, Männer, Frauen und so weiter. Und es gibt auch vergewaltigte Männer, die darüber gesprochen haben. Denn sexualisierte Gewalt wird ja als Waffe eingesetzt und trifft eben die Unterlegeneren und oft sind es eben die körperlich unterlegeneren Frauen, aber es hat eben auch Kinder und Männer getroffen. Und mit dem ersten Geiseldeal kam zum Beispiel eine Frau raus, deren Entführung wir live alle sehen konnten. Es wurde gefilmt, die ist von Männern niedergerungen worden, die ist entkleidet worden, die ist geschlagen worden, alles vor laufender Kamera, alles dokumentiert. Und hat überlebt und ist mit dem Geiseldeal freigekommen und kann über ihre sexualisierte erlittene Gewalt dezidiert Auskunft geben. Sie ist Juristin, sie weiß also auch, wie das funktioniert, also was ist was. Und trotzdem treffe ich wirklich seit 2023 Frauen, die das nicht wahrhaben wollen. Also da ist auch keine, die sagt, ja, war schlimm. Es ist keine, die sagt, das war schlimm, weil dann müsste sie ja sagen, es hätte diese sexualisierte Gewalt gegeben. Die wird bis heute geleugnet und sie und ich, wir könnten jetzt das Internet aufmachen, wir könnten uns das ansehen. Es gibt wirklich Menschen, die behaupten bis heute, es sei nicht passiert. Und ich habe gestern oder heute zwei Zeugenaussagen gelesen von Frauen, denn es gibt ja Berichte. Also es gibt aus verschiedenen Perspektiven Berichte von Historikern, die sich also mit sexualisierter Gewalt beschäftigt haben am 7. Oktober und die das dann eher so minutiös aufbereiten und mit Landkarten und so eben sagen, wo hat was wie stattgefunden und dann natürlich eben auch von Pathologen und von Frauenrechtsorganisationen und natürlich auch die UN hat Untersuchungen geleitet und hat die sexualisierte Gewalt ebenfalls bestätigt. Und es gibt ja auch den Haftbefehl gegen zwei Hamas-Terroristen, die mutmaßlich tot sind oder sehr wahrscheinlich tot sind. Und in der die sexualisierte Gewalt vom 7. Oktober ganz, ganz klar benannt wird, ja. Trotzdem treffe ich keine Frau, die sagt, es ist passiert, sondern sie sagen, es ist nicht passiert. Und manchmal, und das bewegt mich sehr, dann treffe ich Frauen, zum Beispiel, es gibt bei diesem Barber-Clan, gibt es eine Frau, die fällt sehr negativ auf, weil sie ständig, weil sie Sachen sagt, so, ach, wenn Frau Preisler stirbt, das wird der schönste Tag meines Lebens. Ich werde tanzen, wenn sie tot ist. Aber die kommt eben auch und sagt, ach, ich würde so gerne vergewaltigt werden. Wollen Sie auch vergewaltigt werden? Also die gehen noch darüber hinaus. Also sie sagen nicht nur, es habe nicht stattgefunden, sondern sie ziehen das Ganze auch ins Lächerliche, als wäre das ein sexueller Akt. Und es ist eben kein sexueller Akt. Es ist sexualisierte Gewalt, es ist Folter, es ist schrecklich, es sind Menschen gestorben, man hat Frauen die Brüste abgeschnitten und sie durch die Gegend geworfen. Man hat die Frauen vergewaltigt, während des Vergewaltigens ermordet. Man hat sie vorher ermordet, danach vergewaltigt, vergewaltigt und danach ermordet. Es gibt unzählige Belege. Und es gibt Gerichte, die sich damit beschäftigen. Unter anderem ein Gericht, was einen Haftbefehl für Netanyahu ausgestellt hat. Und dasselbe Gericht, derselbe Richter, zwei weitere Haftbefehle ausgestellt. Und in diesen beiden Haftbefehlen die sexualisierte Gewalt und die sexuelle Folter und die Vergewaltigung genannt. Trotzdem treffe ich Menschen, die das nicht nur leugnen, sondern eben auch noch ins Lächerliche ziehen, sie von wegen, ach, sie würde so gerne mal vergewaltigt werden. Und das ist für das Jahr 2025, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, für mich total erschütternd. Wo sind die Frauenrechtsorganisationen? Wo sind diese ganzen Feministinnen, die dafür gekämpft haben, dass sie ohne BH auf die Straße gehen können und dass sie das Wahlrecht haben, dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird? Und jetzt hören und sehen wir, dass Frauen vergewaltigt wurden und niemand schreit auf und niemand lädt zu einer Demo ein, wo dann 200.000 Leute durchs Brandenburger Tor laufen und dort schöne Selfies machen, zusammen mit irgendeinem MdB und sagen, wir waren hier. Wo sind die?
Warum kriegt man die Leute nicht auf die Straße? Ich muss einfach nochmal die Frage stellen, weil selbst wenn man sagt, okay, es ist in Anführungszeichen eine kleine Gruppe, Sie haben vorhin gesagt, jüdische Frauen, weniger Lobby als Frauen im Allgemeinen, aber es kann doch nicht angehen, Frau Preißler, dass man sich da hinstellt und enthält quasi in dem Moment.
Ich glaube, es gibt unfassbar viele Menschen in diesem Land, die das skandalös finden, was passiert. Ich merke das an meinem Posteingang, der überquillt von Nachrichten, die sagen, ich würde ja gerne, ich traue mich nicht. Und das sind nicht nur Frauen und nicht nur jüdische Mütter, die mir schreiben, sondern das sind ganz normale Menschen, denn die haben Angst vor dem, wie soll ich sagen, die haben Angst vor dem Islamismus. Es gibt Feindeslisten, die tauchen bei Politikern auf, die bedrohen meine Kinder, die wollen meine Kinder vor der Schule abschlachten. Es gibt Menschen, die losgehen und also ohne Verwandte eben in Gaza zu haben, im Internet androhen, dass sie sich jetzt eine Waffe kaufen und jetzt Polizisten und mich zu erschießen und so weiter. Es gibt einfach, also ich würde sagen, Deutschland ist stabil. Wir stehen schon zusammen, wir sind alle geeint, wenn es darum geht, was jüdischen Frauen passiert. Es trauen sich nur nicht mehr alle auf die Straße, weil eine kleine Minderheit uns terrorisiert. Und das sind die wirklich inzwischen wenigen hundert Menschen, die bei solchen Versammlungen auf die Straße gehen und einfach nur Angst und Schrecken verbreiten. Ich bin manchmal am Rand dabei, laufe mit und dann stehen dort vereinzelt Menschen. Dann bin ich letztens an einem weinenden alten Mann vorbeigelaufen, der gesagt hat, das hatte ich alles schon mal, dieser Hass auf Juden, ich erinnere mich. Und das brauchen wir hier alles in Deutschland nicht nochmal. Er hat einfach geweint. Und ich glaube, das ist so. Und ich laufe manchmal auch vorbei, dann kommt jemand aus dem Haus und sagt, vielen Dank, jede Woche habe ich das hier vorm Haus. Es ist zum Kotzen. So, und deswegen glaube ich schon, mit unserem Land geht es nicht bergab. Ich bin zuversichtlich, ganz viele Menschen sehen das wie Sie und ich. Es trauen sich nur nicht alle raus. Und dann liegt es an Ihnen als Medienunternehmer und an mir als Politikerin, an den Gewalten, an den Rechtsstaat, an den vier Gewalten, ich zähle sie jetzt mal mit als vierte Gewalt, dann liegt es an uns, wieder ein Klima zu schaffen, in dem Menschen auf die Straße gehen können für das, was ihnen wichtig ist und keine Angst davor haben müssen, dass hinterher ihr Briefkasten beschmiert ist, ihr Auto demoliert ist oder die Kinder vor der Schule bedroht werden.
Also wir kommen gleich dazu, was das mit Ihnen, was das aber auch mit Ihrer Familie macht. Aber Mir und ganz, ganz vielen anderen, von denen ich es auch höre, stellt sich eine grundlegende Verständnisfrage, Frau Preißler. Und das ist die, warum wird eigentlich geduldet in Deutschland im Jahr 2000, mittlerweile 25, in Berlin auch noch von allen Städten, dass dort wieder Judenhass auf die Straße kann, dass dort wieder dieses Gift rausgekotzt wird jede Woche. Wie kann das sein, dass da nicht eingeschritten wird und dass da nicht heißt, nein, diese Demos gibt es nicht und Feierabend?
Ah ja, es ist so, wir hatten das, wir hatten schon mal Demonstrationsverbote in Deutschland. Wir hatten schon mal ein sehr rigoroses Vorgehen gegen Andersdenken in Deutschland. Und als die Mütter und Väter des Grundgesetzes, das Grundgesetz geschaffen haben, da haben die gesagt, wir vertrauen jetzt einfach mal den Menschen. Wir neues, wir demokratisches Deutschland, wir lassen uns von unserem Staatsvolk jetzt zukünftig auf der Straße kritisieren. Das Volk muss doch die Möglichkeit haben, uns den Spiegel vorzuhalten und uns zu sagen, so, liebe Regierenden, geht ihr mit uns Regierten nicht um. Deswegen haben wir dieses Versammlungsrecht und deshalb ist es so ein hohes Gut in unserem Grundgesetz. Nun war allerdings es damals eben noch nicht so eine globale Welt, noch nicht so. So. Ich glaube, vielleicht auch nicht so schamlos. Ja, immerhin waren alle Menschen sich 1949, 50, 51, 52, 53 dann sicher, dieses Elend muss ein Ende haben. Stalinismus brachte immer noch Menschen 52, 53, 54 um. Alle Leute hatten die Schnauze voll von den Despoten, die andere Leute einfach abschlachteten und immer noch. Gab Gulag, gab alles Mögliche immer noch gab immer noch Verschleppte, es gab immer noch Spätheimkrieger, die Leute waren traumatisiert durch den Krieg und Deutschland stand eben tief in der Schuld vieler Menschen. Und deshalb gibt es diese Versammlungsfreiheit. Und jetzt ist es so, es gibt keine Versammlungsverbote grundsätzlich. Ich melde eine Versammlung an, so sieht das Grundgesetz vor. Erstmal kann jeder losziehen, er muss friedlich sein und er darf nicht gegen andere Gesetze verstoßen. Also geht jemand los, meldet eine Versammlung an und steht eigentlich auch dafür ein, dass sie eben friedlich und ohne Waffen ist. Und dann hat dieser Mensch eben manchmal Leute in der Gefolgschaft, die weder friedlich sind noch waffenlos sind. Und dann eskaliert es so wie in Berlin. Und deshalb machen die Behörden, und ich finde unsere Polizei in Berlin wirklich großartig, und ich habe auch Polizisten in anderen Bundesländern erlebt, die wirklich großartig auf die neue Situation reagieren, dann gibt es Auflagen für solche Versammlungen. Zum Beispiel darf eben nicht zur Vernichtung Israels aufgerufen werden. Tod den Juden darf nicht gerufen werden und so weiter und so fort. Und es dürfen eben bestimmte Sachen nicht gemacht werden. Und dann sind die ganze Zeit dabei und sprechen mit den Versammelten und geben ihnen Schutz, denn auch die Versammelten haben Anspruch auf Versammlungsfreiheit. Und wenn es dann zu Verstößen kommt, dann müssen die halt abwägen. Nehmen die jetzt diese ganze Versammlung auseinander, weil sagen wir mal, von 100 Leuten 20 vollkommen durchdrehen und die ganze Zeit brüllen, vom Fluss bis zum Meer gibt es nur Palästina und Israel darf es nicht geben, was nicht in Ordnung ist und was inzwischen eben mit Auflage verboten ist. Oder lassen Sie die Versammlung jetzt weiterziehen, ziehen die 20 raus, stellen die Personalien fest und hinterher kassieren diese Personen, die gestört haben, eine Anzeige. Und deswegen, ich bin keine Polizistin, das ist nicht mein Job, deshalb kann ich nur sagen, ich habe sehr viel Verantwortungsbewusstsein bei den Polizisten erlebt vor Ort. Und die können auch nur machen, was ihnen gesagt wird. Und dafür sind Innenminister zuständig. Und wenn die Innenminister nicht sagen, Schluss, weil zu diesem Thema zum Beispiel keine Versammlungen mehr am Holocaust-Mahnmal vorbei, dann wird es die eben so lange erstmal geben. Und ich bin ziemlich stolz auf mein Land, dass es mit dieser Herausforderung seit 2 Jahren, also seit fast 2 Jahren, jetzt seit 1,5 Jahren umgeht. Und ich glaube, die Antwort muss der Rechtsstaat geben. auf die Leute, die permanent gegen die Auflagen verstoßen, die eben extra strafunmündige Kinder mitbringen, damit die die Polizisten beleidigen, damit die die verbotenen Slogans rufen, damit die dort die Regeln missachten, weil sie eben unter 14 sind. Da müssen wir, glaube ich, als Rechtsstaat ganz klare Antwort geben. Ich bin ja Politikerin, ich kümmere mich um Innenpolitik und ich glaube, in der Zukunft werden wir zeigen müssen, was wir mit den Intoleranten in unserer toleranten Gesellschaft machen.
Was kann man denn da machen?
Man kann zum Beispiel, und das kann eben nicht die Polizei handelt so, wie es ihr vorgegeben wird, aber man kann zum Beispiel die Menschen, die dort Straftaten begehen, eben auch vor ihren gesetzlichen Richter stellen. Und dafür muss man die Staatsanwaltschaften und die Gerichte eben ausstatten. Und im Augenblick liegen bei den Staatsanwaltschaften noch Tausende unabgeurteilte Klimaaktivistenfälle, weil sie einfach auch ausermittelt werden müssen, angeklagt werden müssen, dann kommen sie zum Richter und auch da hat jeder Anspruch auf ein faires Verfahren. Wir schaffen es, wir haben einfach nicht die Schlagkraft, die wir brauchen. Und gerade wenn wir uns das Jugendstrafrecht angucken, und natürlich sind auf diesen sogenannten pro-palästinensischen, aber im Kern antisemitischen Versammlungen sehr viele junge Leute. Schon bei jungen Menschen würde es enorm was bringen vom Erziehungsgedanken, der im Jugendstrafrecht ja noch im Vordergrund steht. Wenn die Leute zeitnah nach der Rechtsübertretung ihrem gesetzlichen Richter gegenüberstünden, ja, der Jugendgerichtshilfe begegneten und so weiter. Das haben wir, glaube ich, nicht gut im Griff. Da sind wir wirklich nicht gut. Und ich glaube auch, dass Kunst und Kultur nebenbei eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Szene hat schon immer sehr viel links geatmet und gelebt. Und deshalb erfahren junge Menschen, die auf diesen Versammlungen Regeln übertreten und sich womöglich strafbar machen, wenn sie sich dann zurückziehen in die Kunst-Kulturszene, in ihren Jugendclub, in ihren Mädchentreff, ganz oft solidarische Unterstützung für das, was sie getan haben, auch für das Gutheißen von Vergewaltigung. Und ich glaube, da müssen wir angreifen. Und ich weiß, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Ideen, dass man zum Beispiel Fördergelder daran knüpft, ob jemand zum radikale politische Richtung ablehnt, ob jemand steht wie eine Eins hinter der Staatsräson und so. Ich glaube, es wäre eine sehr gute Möglichkeit. Ich sehe allerdings auch die Demos gegen solche Auflagen. Aber ich muss sagen, wissen Sie, wenn man als Jugendclub öffentliches Geld haben will oder wenn man als Künstler öffentliches Geld haben will, dann finde ich schon, dass die Öffentlichkeit auch bestimmen sollte, wer dieses Geld bekommt. Und wer das nicht will, der kann ja auch sein Geld für seine Kunst oder für seine Kultur eben aus anderen Töpfen holen. Aber wenn Sie und ich arbeiten, Steuern zahlen und aus diesem Steuertopf soll Geld genommen werden, um zum Beispiel einen Jugendclub zu finanzieren, ist es, glaube ich, nicht zu viel verlangt, dass dieser Jugendclub so beauftragt ist, dass er keinen Antisemitismus duldet. Bei Rassismus wären wir uns nämlich schon längst alle einig. Also eine Antirassismusklausel würde jeder sofort unterschreiben, weil jeder weiß, Rassismus ist schlecht. Wir sollten uns auch alle einig sein, dass Antisemitismus schlecht ist. Und deshalb würde ich dem Jugendclub dann, wäre es mein Topf, wäre es meine Verantwortung, wäre ich die Innenministerin oder die Kulturministerin, dann gäbe es für mich diese Auflage, dass man gegen Rassismus und gegen Antisemitismus ist. Und dann ist die Arbeit dort gleich viel fruchtbarer.
Wir müssen ein wenig über den Hass sprechen, der Ihnen entgegenschlägt, Frau Preißler. Sie bekommen es zum einen auf den Demos selbst ab, aber wer Ihnen so ein bisschen auf den sozialen Netzwerken folgt, der weiß auch, Sie teilen das ja dort immer. Was Sie dort auch an Nachrichten, an Direktnachrichten erreicht, ich habe vorhin noch das Wort Ratte gesagt in der Ankündigung, das ist nur
Ja.
sehr harmlos, also da gibt es ganz
Aber es
andere
ist so,
Kaliber.
das ist ein ganz zarter Mann gewesen auf einer Demonstration. Der ist bestimmt einen Kopf kleiner als ich. Und den sehe ich auch ganz oft bei Versammlungen. Ist so ein, das, der peitscht die Leute dann so ein. Der hat so richtig hammerharte antisemitische und anti-israelische Slogans, die er dann so raushaut. Und der sagt dann immer, und die Deutschen werden uns auf Knien anflehen, dass wir ihnen vergeben und wir vergeben ihnen nicht und so. Und dann ist dieser wirklich körperlich sehr kleine Mann aufgewühlt, weil eine ebenfalls zarte Frau mit einem Blumenstrauß dort steht und sagt, dann schreit er, entfernen Sie diese dreckige Ratte, entfernen Sie diese dreckige Ratte. Und ich muss sagen, er macht sich damit wirklich absolut lächerlich. Also ich weiß gar nicht, ist das eben seine Großmannsucht? Ist das so ein Napoleon-Ding? Ist das, glaubt er wirklich, dass also die Straße nicht breit genug ist für ihn und für mich? Entfernen Sie diese dreckige Ratte. Man kann mich damit überhaupt nicht beleidigen. Wieso glaubt er, dass das verfängt? Dann jubelten dort die Menschen hinter ihm und an dem Tag waren es vielleicht 200 Leute. Dann jubeln die, ja, weil er zu mir sagt, entfernen Sie diese dreckige Ratte. Ich muss ihm sagen, diese dreckige Ratte wird niemals gehen. Ich werde nämlich so lange dorthin kommen, bis die Geiseln frei sind. Und solange Leute Geiselnehmer feiern und sich nicht eingestehen, dass Hamas eine Terrororganisation ist, die auch für sie schlecht ist, für ihre Frauen, für ihre Kinder, für ihre Schwestern, dann werden die mich dort so lange auf dieser Straße aushalten müssen. Und Ratten sind sehr resilient. Ich kann wie eine Ratte sein, wenn er das möchte.
Worauf ich hinaus wollte, ist, sie posten den Hass auch ganz offen, also sie gehen damit sehr transparent um. Haben jetzt auch schon vorhin erzählt, ihre Kinder trifft es mittlerweile auch schon, also es kommt schon an die Familie auch ran, ins Private. Und sie sind jetzt auch inzwischen auf den Demos mit immer von Polizisten umgeben. Frage also, die sich mir da stellt, ist zum einen, wie gehen sie mit dem Hass um, mit all dieser Situation, in der sie sich dann befinden? Und woher nehmen sie die Kraft, weiterzumachen?
Ich gehe damit um, dass ich weiß, dass dort mehr Menschen sein werden, die nicht meine Auffassung sind. Das ist ja mein Arbeitsplatz. Ich gehe da ja hin und mache engagiere mich dort, weil ich glaube, dass Streit konstruktiv sein kann und gut enden kann und dass es also, dass man miteinander reden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen kann ich das gut aushalten, weil ich dorthin gehe und dann gehe ich wieder nach Hause. Und natürlich ist das kein Umgangston, den Menschen pflegen, mit denen ich sonst verbunden bin, privat. Und deshalb ist das für mich eine Ausnahmesituation, die kann ich gut aushalten. So, und dann war die zweite Frage, war, wie das ist mit Polizeischutz. Es ist ja so, die Polizisten schützen ja die Versammlung sowieso. Die sind da, die sind also nicht für mich da, sondern die sind vor Ort. Und ich gehe zur Versammlung, sage guten Tag, ich stelle mich mit diesem Schild dorthin. Und dann sind die eigentlich auch immer nur dann in meiner Nähe, wenn vorher jemand versucht hat, mich zu schlagen oder irgendwas zu tun. Denn ich kann bei jeder Versammlung, und das, da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, die friedlich vonstatten geht, komme ich gut ins Gespräch und komme gut an mit jedem klar. Und erst wenn es eine Grenzüberschreitung gab, dann sammelt sich die Polizei um mich rum, weil ich habe mich ja vorher vorgestellt habe, gesagt, schauen Sie mal, ich stehe dort und dann haben die das natürlich im Blick und wenn jemand übergriffig wird und meistens ist es so, dass eben jemand irgendwas nach mir schmeißt oder mich anspuckt oder so und wenn dann die erste Grenzüberschreitung da war, dann kommen die einfach, damit sowas nicht wieder passiert. Und das finde ich sehr edel, so funktioniert Rechtsstaat. Sie würden es auch tun, wenn ich jetzt ausflippe und auf andere Versammlungsteilnehmer zuginge und versuchen würde, die zu schlagen, würden sie praktisch die umringen und würden darauf achten, dass ich irgendjemanden schlage. Ich glaube, das ist so funktioniert Versammlungsfreiheit. Ich nehme an der Versammlung teil, ich habe eine differenzierte andere Meinung und sie gewährleisten, dass ich eben meine Grundrechte genauso ausüben kann, eben auch meine Meinungsfreiheit ausüben kann. Und ich finde das sehr gut, dass es so ist. Und ich höre das auch von anderen Teilnehmern aus anderen Städten, dass das so genauso mit der Polizei funktioniert. Trotzdem ist es sehr schrecklich, schrecklich, dass aus der Versammlung von Menschen, die ich sehe, deren Gesicht ich kenne, deren Familie man ja dann im Laufe der Monate eben auch zum Teil kennengelernt hat, dass das Menschen sind, die eben dazu aufrufen, zu mir nach Hause zu gehen und meine Kinder abzuschlachten oder Schule abzufangen, mich zu vergewaltigen, mich umzubringen, sich Waffen zu besorgen. Es gibt immer wieder Leute, die eben meine Privatsphäre verletzen, die meine privaten Daten, meine Adresse und so weiter ins Netz stellen und dann eben den Mob aufrufen, jetzt loszuziehen und jetzt etwas zu tun. Und das finde ich ist das Schrecklichste, natürlich das Schrecklichste, was passieren kann, wenn in einer Demokratie, die eben Debatte fördert, erlaubt, beschützt, es Debattenteilnehmer sind, die gar kein Problem damit haben, für meine Meinung, meine Kinder zu bedrohen. Das ist absolut verkommen und ekelhaft. Und es geht immer, immer um sexualisierte Gewalt. Es geht immer, immer auch um Abstechen, Abschlachten, Abfangen, Ermorden. Da ist nicht so, wir sagen jetzt mal den Kindern, was die für eine schreckliche Mutter hatten. Niemand will mit meinen Kindern reden. Sie wollen meine Kinder umbringen. Und sie sagen das sehr deutlich. Und auch da, ich bekomme sehr viele Zuschriften von Minderjährigen. Also einer, der das halt, also auch schon Besuch von der Polizei hatte, ist 16 Jahre alt und der schreibt die ganze Zeit, dass er mich vergewaltigt, dass er schreckliche Dinge mit mir macht, dass er mir eine Israel-Flagge in Körperöffnungen steckt und so weiter und so fort. Und der ist 16 Jahre alt. Das ist ein türkischer Junge. Der hat mit Gaza nichts zu tun. Aber er liebt es, diese Grenzüberschreitung zu schreiben und eben auf den Versammlungen zu kommen, damit anzugeben. Ich habe ihm geschrieben, Frau Preisler, ich schlage Sie. Wenn die Polizei weg ist, dann schlage ich Sie. Der ist 16 Jahre alt. Der ist 16 Jahre alt und niemand hält einen 16-Jährigen auf, der meine Kinder und mich bedroht. Das will nicht in meinen Kopf. Also, das ist, wir sind als Gesellschaft wirklich sehr, naja, sehr tolerant mit Intoleranten und der Erziehungsgedanke, der im Jugendstrafrecht gilt, müsste dann aber auch greifen. Also, ich wirklich, ich, wissen Sie, ich hätte auch tatsächlich Probleme. Einen 16-Jährigen zu schlagen, der mit einem Messer bei mir vor der Tür steht, weil ich einfach keine Kinder schlage. Verstehen Sie, der Mann, der hat bei einer Versammlung mal gesagt, ich gehe jetzt los, Frau Brandler, ich gehe jetzt los, ich gehe jetzt los. Er wollte zu meinen Kindern, weil er ja wusste, ich bin dort. Ich gehe jetzt zu Ihnen nach Hause, ich bringe jetzt Ihre Kinder um. Und ich war noch nie so schnell zu Hause. Was, wenn denn dann so ein 16-Jähriger steht? Natürlich schlage ich keine Kinder. Aber was machen wir mit den 16-Jährigen, die losgehen, um andere umzubringen? Wir müssen als Gesellschaft wirklich uns überlegen, wie weit geht unsere Toleranz? Und ich glaube, das ist nicht nur mein Problem, das ist allgemein Problem. Wir haben so viel Respekt und so viel Liebe für Kinder, Jugendliche, für alle Menschen auf der Welt. Und was machen wir mit denen, die sich nicht mal selber lieben, sondern eben doch ganz super in Dschihad ziehen, in Deutschland, sich selbst auch opfern würden und das eben auch als Ehre empfinden würden, eben von der Polizei niedergestreckt zu werden. Ich möchte niemandem wehtun und ich würde auch einem Angreifer nicht wehtun wollen. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft umdenken. Wir müssen umdenken. Es gibt Menschen, die halten sich nicht an unsere Regeln und unser Wohlverhalten wird es nicht besser machen.
Aber nochmal die Frage, gerade angesichts des Schrecklichen, was Sie hier schildern, was Ihnen angedroht wird, was Ihren Kindern angedroht wird, woher nehmen Sie da die Kraft, weiterzumachen und sich weiter immer zu diesen Demos hinzustellen und mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen im besten Fall oder einfach nur den Hass abzubekommen im schlimmsten Fall?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich liebe dieses Land und diese Demokratie schon sehr, 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 sehr. Ich habe es erkämpft. Ich komme aus der früheren DDR. Ich lebte in einer Diktatur und habe also diese Versammlungsfreiheit, diese Redefreiheit, dass jedes Individuum die Freiheit hat, alles zu erreichen nach seinen Kräften und dass es den Schutz der Gemeinschaft genießt für seine Entwicklung. Das habe ich mir so hart erkämpft und ich liebe dieses Land, ich liebe unsere Verfassung, ich liebe eben Land und Leute, dass ich das eben nicht hergeben will für eine Minderheit, die sehr laut ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube schon, auch dass Demokratie nicht nur ein Recht ist, sondern eben auch eine Pflicht ist. Die gehört verteidigt und zwar von jedem dort, wo er kann. Und ich bin Christin und auch da glaube ich, dass es eine ureigenste logische Sache ist, dass irgendwann mal ein Christ aus der Masse heraustreten muss, wenn er kann, um für das einzustehen, was der andere gerade braucht. Also wenn israelische Frauen gerade sexualisierte Gewalt erfahren, dann muss jemand nach vorne treten, wenn die gerade nicht für sich sprechen können und für sich sprechen. Und im Augenblick sind noch 59 Leute als Geiseln der Hamas in Gaza. Also muss es jemanden geben, der aus der Masse tritt und sagt, das ist nicht okay, gibt die Leute wieder her. Deswegen glaube ich schon, dass das das eine ist, dass ich Kraft aus meinem Glauben schöpfe, der ja eine höchst private Sache ist. Das kann jeder machen, wie er will. Aber vor allem eben auch als Demokratin glaube ich, dass uns das Grundgesetz verpflichtet. Ich glaube, wir sind nicht nur berechtigt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir auch eine Verantwortungsseite haben. Bei allen Freiheiten gibt es immer auch die Verantwortungsseite. Und wenn wir wollen, dass Versammlungsfreiheit funktioniert und wenn wir wollen, dass Meinungsfreiheit funktioniert, dann müssen wir auch die Verantwortung dafür übernehmen und müssen sagen, Moment, das ist keine Meinung. Entschuldigung, das ist gerade keine Meinung. Nein, man muss jüdische Frauen nicht in irgendeinem Tunnel verstecken. Das ist keine Meinung. Und auch Versammlungsfreiheit hat da ihre Grenzen, wo sie nicht friedlich und nicht ohne Waffen ausgeübt wird. Deswegen glaube ich schon, ich bin dort, weil ich es kann und weil ich muss.
Wir kommen uns ans Ende. Die Frage zum Schluss, Frau Preißler. Sie haben schon gesagt, Sie bleiben so lang mit Ihren Schildern da stehen, bis die letzte Geisel zu Hause ist. Jetzt gibt es zurzeit Meldungen, dass es wohl offenbar Proteste gibt im Gazastreifen, Proteste gegen den Krieg, aber auch Proteste offenbar gegen die Hamas. Frage: Rückt damit der Tag langsam näher, an dem die Geiseln zu Hause sind alle und an dem sie nicht mehr in Berlin an der Straße stehen müssen und müssen sich beschimpfen und bespucken lassen?
Ich wünsche es mir. Allerdings weiß die Hamas das auch, dass dann die Messe gelesen wäre. Für Hamas geht es ja eben gar nicht um Menschen. Weder um die in Gaza, die gerade gegen sie demonstrieren, worüber ich mich unheimlich freue und was für mich wirklich ein Hoffnungsschimmer ist. Noch geht es denen eben um die Leute, die sie freipressen aus den Gefängnissen in Israel, die Terroristen, die Mörder. Hamas geht es ausschließlich um Hamas und um Bereicherung, Unterdrückung. Und deshalb wünschte ich, dass also diese Proteste dazu führen, dass die Geiseln freikommen. Aber es wäre das Ende von Hamas, deswegen bin ich nicht sehr zuversichtlich. Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Und wir waren schon im Leben ganz oft in solchen Situationen. Wir alle kennen schon Geiselnahmen von früher aus anderen Ländern, Boko Haram und die Mädchen. Wir wissen es eben ganz oft, kann man ganz viel eben auch auf diplomatischer Ebene klären. Und wir haben ja auch die anderen Geiseldeals gesehen. Aber wenn Hamas hat eine Ressource ohne Ende und das sind Menschen. Der Gazastreifen ist demografisch deshalb so stark besiedelt, weil dort eben sehr, sehr viele Menschen innerhalb kürzester Zeit geboren wurden. Und sie haben Menschenleben ohne Ende, die sie opfern können für ihre eigenen menschenverachtenden Ziele. Und in der Charta der Hamas steht drin, wir wollen die Juden vernichten. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass diese gemäßigten und ganz wunderbaren Politiker, die Bürgermeister in Gaza und so weiter, die jetzt gerade auf die Straße gehen, sich nicht durchsetzen werden. Ich fürchte, es wird nicht das Ende der Geiselnahme bedeuten, weil nämlich dann Hamas in die Bedeutungslosigkeit verschwinden würde. Aber sie haben sich schon den Neuwahlen nicht gestellt. Sie stellen sich also auch diesem Volkeswillen, glaube ich, nicht. Das heißt, ich werde bis zu meinem, werde noch sehr lange auf dieser auf Versammlung gehen. Zum Beispiel jetzt gleich. Deswegen, wir kommen ja deshalb zum Ende, weil ich jetzt gleich ein Treffen mit Angehörigen von Geiselnehmern, Angehörige von Geiseln habe, die unsere Unterstützung suchen und brauchen. Und wie gesagt, die größte Personengruppe der noch lebenden Geiseln sind deutsche Staatsbürger und es ist meine Pflicht und meine Schuldigkeit, für sie einzustehen.
Dann will ich Sie auch gar nicht lange aufhalten. Frau Preißler, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Herr Hüßlop, ich danke Ihnen und Ihren Zuhörern und Zuhörern.